Episode 206 von Win Today Hockey O'Clock. Hörerinnen und Hörerfragen beantwortet von und mit Martin Ulmer.
Win Today Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird's jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Es ist schon wieder viel zu lange her, dass man ihn zuletzt bei Win Today Hockey O'Clock hören durfte. Und da bietet sich's doch perfekt an im Rahmen der Playoffs der Win Today Ice Hockey League. Endlich wieder mit ihm zu sprechen. Es ist die Spieler-Ikone, was Swiss League Hockey anbelangt. Es ist eine künftige Ikone, was Expertisen anbelangt. Vor allem im TV, wo er das erste Jahr auch seinen Senf zur Playoff-Action in Österreich geben wird. Das ist der Recent Retiree, Martin Ulmer. In seiner ersten Saison ohne aktives Eishockey seit Kindesbeinen. Deswegen, Martin, freut es mich einerseits mal extrem, dass du Zeit nimmst, und andererseits erneut im Auto.
Ja, das ist echt der Wahnsinn. Also, wie viele Kilometer mir zu abspulen, das finde ich super.
Und vor allem, man muss dazu sagen, wir haben das Ganze schon mal in dieser Art und Weise gemacht, nämlich Ende Oktober. Und auch da haben wir gedacht, okay, im Auto, das ist dann schon relativ laut. Und bin gespannt, wie sich das dann anhören wird. Wer vielleicht in den Oktober zurückspringen möchte oder sich das eh auch jetzt dann hier zu Gemüte führt, was der gute Alex, der Toningenieur im Hintergrund dieses Podcasts, auch entsprechend rausholt und dergleichen. Ja, liebe Leute da draußen, wenn ihr einen Podcast produziert und sich's anhört, als ob ihr am Häusl aufgenommen hättet, es lohnt sich manchmal, gute Leute dann auch im Hintergrund zu haben, und beim Alex, wissen wir, ist der Beste. Deswegen gehen wir davon aus, dass es sich auch dieses Mal wieder wie akustisches Gold anhören wird für eure Ohren.
Ja, auf jeden Fall. Der macht einen super Job, glaube ich.
Und das Beste ist, es geht nicht um eure Ohren, es geht um eure Fragen. Ihr habt es vielleicht schon festgestellt, innerhalb der Playoffs bei Win Today Hockey O'Clock ist es dann doch so, dass wir etwas hintergründiger unterwegs sind. Da freue ich mich übrigens auch schon sehr auf die Folge kommende Woche. Es gab in den letzten Jahren Folgen mit Equipment Manager, mit Spieleragenten und dergleichen, und es ist auch nur gut und richtig so, dass die Spieler und Coaches in der wichtigsten Zeit auch ein klein wenig mehr Ruhe vor mir vor allem haben. Deswegen ist es jetzt natürlich deren Gewinn, aber dein Verlust, weil du musst jetzt tatsächlich antreten. Aber wir haben uns auch in der Vorbereitung gedacht, wir machen das mal anders und wollen eben die Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen. Wir haben gesagt, schickt uns alle Themen, alle heißen Eisen. Es gibt nichts, was du nicht beantworten könntest, weil du in deiner langen und erfolgreichen Karriere so viel gesehen hast, weil du selber lange im Ausland tätig warst, weil dein Bruder noch erfolgreicher im Ausland tätig war, auch der jetzt einen Weg eingeschlagen hat, der extrem spannend ist, zu dem wir kommen werden, weil bei dir auch noch nicht so wirklich raus ist, wo es vielleicht hingehen könnte. Status quo, beziehungsweise jetzt mal die Zukunft für die nächsten paar Wochen, ist TV-Experte bei Puls 24. Wie ist es für dich, die Playoffs in der Winter Day Ice Hockey League das erste Mal auch tatsächlich von der anderen Seite zu begleiten?
Ja, ich muss ehrlich sagen, mir taugt es extrem. Das war vielleicht das erste Mal, wo es in mir innerlich auch ein bisschen kribbelt, und wenn man bei den engen Partien dabei ist, dann wird man gern selber mal aufs Eis hupfen. Seit ich aufgehört habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, das war der richtige Zeitpunkt, weil ich das Eishockey-Spielen an sich nie vermisst habe. Extrem vermisst habe ich natürlich die Kabine, aber ich glaube, die meisten, die aufgehört haben, wenn man sich bei der NHL und so die Podcasts anhört, die meisten, wo dann wirklich aufgehört haben, die sagen ja, das Eishockey-Spielen an sich haben sie nicht so sehr vermisst, wie das mit den Boys in der Kabine. Und das geht mir extrem ab. Und aber jetzt wirklich auch, wenn man sich beim Playoff die Spiele anschaut, jetzt merkt man schon auch, wäre schon geil, die eine oder andere Partie sich nochmal zum Umziehen und vielleicht nochmal noch, was Entscheidendes beisteuern.
Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob wir damals darüber gesprochen haben im Oktober, wie froh du auch bist, dass du diesen Schritt Karriereende auch zu diesem Zeitpunkt getätigt hast, weil es einfach so viele Spieler gibt, die dann in die Eishockey-Pension gehen mit Blessuren, die sie lange begleiten, mit chronischen Verletzungen oder chronischen Geschichten, wo man einfach so lange durchgespielt hat, bis der Knorpel dann vielleicht komplett weg war, bis das Schulterleiden dann unerträglich war, wo man sich vielleicht die eine oder andere Gehirnerschütterung zu viel eingefangen hat. Wie froh bist du letztendlich, wenn man so auf ein paar andere Werdegänge blickt, dass du gesund aus der Nummer rausgekommen bist?
Ja, du musst sagen, bin ich ja extrem froh. Ich habe das beste Beispiel bei mir in der Familie. Der Bruder, der hat extreme Probleme mit der Hüfte gehabt, hat ein Impingement gehabt in der Hüfte, hat dann eine Operation gehabt, wollte dann wieder zukommen und es war ein harter Weg mit viel Training und am Schluss hat es trotzdem nicht gereicht, dass er nochmal zurückkommt. Der hat da immer wieder Wasser in der Hüfte gehabt und hat dann eigentlich auch aufgrund von dem aufhören müssen und hat eigentlich die letzten 2 Jahre vielleicht 25 Spiele gespielt und nicht einmal schmerzfrei. Also echter Wahnsinn und das ist dann schon...
Anfang 30er wohlgemerkt.
Ja, ja, genau.
Jetzt immer noch erst 34 Jahre alt.
Eben, und das, also ich glaube, immer wenn wir telefoniert haben, du hast schon rausgehört, dass das einfach extrem zart war für ihn und ich hätte mir gewünscht, dass es nochmal gegangen wäre, dass er nochmal zurückkommen wäre, so wie er das wollte, aber es ist dann nicht gegangen und durch das hat er dann eben verletzungsbedingt aufgehört.
Weil wir vielleicht da auch gleich noch einhaken können und das ist es dann auch, was das Vorgeplänkel anbelangt, das wird dann auch in Kürze um eure Fragen gehen, um die Fragen aus der Hörerinnen und Hörerschaft, aber diese Karriere, die letztlich vor 2 Jahren dann final zu Ende gegangen ist von deinem Bruder Stefan Ulmer. Fass du mal aus deinem Blickwinkel zusammen, was da zu Ende gegangen ist. Spoiler Alert, wir haben uns im Vorgespräch ein klein wenig darüber unterhalten und das für mich eine der Karrieren war, die viel größer hätte wahrgenommen werden müssen in Österreich, aber man fliegt leider Gottes sehr schnell unterm Radar, wenn man eben in Österreich während der Saison vielleicht nicht ganz so präsent ist, weil man im Ausland spielt, weil man schon seit einem Jahrzehnt auch im Ausland spielt. Aber wenn man sich einfach zu Gemüte führt, 9 Jahre beim großen AC Lugano, wo Kontinuität vielleicht nicht immer ganz groß geschrieben wird, dort dann teilweise 2 Finals-Runs, ganz viel Exzellenz in seinem Spiel, Konstanz, teilweise im Einser-Verteidiger-Paar. Fass du mal zusammen, was da zu Ende gegangen ist und warum diese Karriere viel, viel größer ist, als manche das vielleicht glauben oder war.
Ich muss sagen, ich bin extrem stolz auf meinen Bruder. Ich finde Wahnsinn, was er da geleistet hat. Du hast es angesprochen, HC Lugano, die alles andere als für Kontinuität bekannt sind, sondern sich gefühlt damals jedes Jahr den Meistertitel kaufen wollten und neue Superstars einkauft haben. Und er hat sich da wirklich 9 Jahre nicht nur gehalten, sondern war einer von den Spielern, wo dem Spiel den Stempel aufgedruckt haben. Ich war bei den Final Runs selber im Stadion. Jetzt, wenn ich noch dran denke, habe ich Gänsehaut. Das hat dann leider nicht für den Meistertitel gereicht, aber es war einfach ein Wahnsinn. Die Atmosphäre in Lugano, 8000 Zuschauer, ausverkauft, Stimmung. Und das erste Powerplay kommt aufs Eis und da unten steht der kleine Bruder. Also da ist man schon einfach extrem stolz. Ich glaube, mein Papa noch einiges mehr wie, aber also ich mag meinen Bruder so gern und ich habe ihm das alles so von Herzen gönnt. Und muss man einfach sagen, Hut ab, was er alles gemacht hat. Er ist in jungen Jahren nach Kanada ausgewandert, Aloha, hat nicht so gut Englisch kennen, kann jetzt perfekt Englisch, hat sich bei Lugano dann durchgesetzt und echt eine Wahnsinnskarriere, muss man sagen.
Und eben bei einem Club, der nochmal ganz anders tickt, wo das Selbstverständnis auch nochmal ein klein wenig anders ist als bei vielen anderen Vereinen in der Deutschschweiz. Und ich erinnere mich immer an Benjamin Baumgartner auch zurück, der sich zum Beispiel schwer getan hat, in Lausanne Fuß zu fassen und das auch hier damals bei Winter Day Hockey O'Clock angeführt hat, wie anders auch die französischsprachige Schweiz ist und tickt. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich dann in der italienischsprachigen Schweiz, die noch einmal anders ist, dann auch so lange hält und so lange erfolgreich Hockey spielt. Und ich war ehrlicherweise ein klein wenig starstruck. Ich war vor, auch das habe ich erzählt, vor ein paar Wochen in Dornbirn im Supermarkt einkaufen und denke mir, boah, das ist Stefan Ulmer. Soll ich ihn jetzt ansprechen? Ich habe es nicht getan, aber ich glaube, ich werde es beim nächsten Mal tun. Deswegen kenne ihn bei weitem nicht so gut wie dich, und die vielen Autofahrten tragen auch dazu bei. Vielleicht muss man das nächste Mal einfach im Auto mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Er ist um einiges sympathischer wie.
Hast du jetzt gesagt, ich glaube, dass ihr mindestens beide gleich sympathisch seid, aber das ist jetzt mal nur ferndiagnostisch, was den guten Stefan anbelangt. In dieser Folge soll es aber vor allem um deine Expertisen gehen. Vor allem ist die Hörerschaft damit geködert worden, dass du Fragen beantwortest. Und die sind auf vielfältige Art und Weise dahergekommen, via E-Mail, via Direct Message, via tatsächlich auch Kommentare unter den diversen Posts. Auch die Userinnen und User vom Eishockey-Forum hat man gleich mit dazu beigetragen. Die erste Nachricht, die mich aber erreicht hat, noch nur wenige Minuten, nachdem der Aufruf draußen war, kam per E-Mail. Und in der E-Mail hat die Person geschrieben, natürlich muss ich die Gelegenheit nutzen, meinem Lieblingsspieler eine beziehungsweise in dem Fall drei Fragen stellen zu können. Lieblingsspieler, ist schon mal sehr schön.
Ja? Das hört man schon mal sehr gerne, ja.
Erste Frage, ob er sich vorstellen kann, wenn seine Kinder größer sind, etwas im Managementbereich des Hockeys zu machen. Klammer Scout oder Sportdirektor. Trainer meinte er ja nur im Nachwuchsbereich.
Ja, ich muss sagen, vorstellen kann ich mir das theoretisch schon, aber ich muss sagen, die Eishockey-Landschaft Österreich ist, was Manager von einem Club angeht, relativ dünn besiedelt. Ich glaube, jeder hat seine Leute und ist gar nicht so einfach, aber reizvoll klingt das auf jeden Fall. Muss man schauen, wo es hingeht.
Sportdirektor, Manager ist dann wahrscheinlich eher so die Spitze des Eisberges. Natürlich gibt es viele, die, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, in den Niederungen beginnen, eben auch als Scouts. Ist das etwas, wo du vorstellen könntest, in der Evaluierung zu arbeiten? Und ich muss da nochmal ein klein wenig ausholen. Das wirkt wie ein Bereich, wo es gute Ex-Spieler, die viel gesehen haben, sicher brauchen könnte. Weil ich glaube, egal in welche Profiliga man blickt und egal in welche Bereiche des Profisports, Talent Evaluation ist so extrem wichtig, aber es scheiden sich halt so oft die Geister an bestimmten Spielern und wie sie eingesetzt werden können. Wäre das was, wo du glaubst, dass du ein Händchen oder ein Auge für Talent und vielleicht richtige Rolle und Situation hättest?
Boah, muss ich mir jetzt selber loben, oder wie?
Ja, natürlich.
ich finde die Aufgabe, die wäre extrem interessant, und wenn es da irgendeine Möglichkeit geben würde, wäre das voll was für mich, also wo ich mich voll drin sehe. Die Frage ist nur, wo es solche Möglichkeiten dann halt auch gibt.
Also es gab vor ein paar Monaten eine spannende Entwicklung. Zum Beispiel bei den Moser Medical Graz 99ers, da ist der langjährige Pressechef Benjamin Grundauer in einer Organisation, die sowas auch nicht nur ermöglicht, sondern auch fördert, zum Teammanager aufgestiegen und aber auch zum Scout. Also ich habe jetzt während der Playoffs ein paar Mal mit ihm reden dürfen, und der ist bei den Spielen vor Ort, aber dazwischen dann immer wieder auch auf Scouting-Trip, und finde das total spannend, dass eben auch die 99ers Organisation sind, die sich versucht, nicht nur immer weiterzuentwickeln, wo auch die Personen innerhalb der Organisation sich weiterentwickeln dürfen. Auch das ist ja nicht immer der Fall. Da bleiben in manchen Clubs und Teams alle Steine wie eh und je auf der eine auf dem anderen, und über große Veränderungen wird da nicht nachgedacht. Deswegen fand ich persönlich das extrem cool, nicht nur zu sehen und letztlich auch zu hören, dass er in dieser neuen Funktion auch komplett realisiert. Und das ist natürlich auch geil für Leute zu wissen, hey, wenn ich mich verändern möchte innerhalb der Organisation, dann ist das möglich. Also sollte da draußen jemand zuhören und sich denken, Martin Ulmer als Scout oder nächstes Augenpaar verpflichten, das uns in unseren internen Prozessen hilft, du wärst verfügbar.
Ja, auf jeden Fall. Das schon.
Zweite Frage, die vom User gekommen ist, der dich als deinen Lieblingsspieler bezeichnet, ob die Trikotnummer für ihn immer eine besondere Bedeutung hatte oder ob es ihm einfach egal war, mit welcher Nummer er gespielt hat. Zuletzt war es die 96?
Ja.
Gab es andere?
Ja, 23 war eigentlich immer meine Nummer. Und es hat schon immer eine spezielle Bedeutung gehabt. Und zwar war ich früher großer Michael Jordan-Fan. und der hat die Nummer 23 gehabt und darum wollte ich eigentlich immer die Nummer 23. Das einzige Problem war, wenn man jung ist und zu einem Verein kommt und die Nummer schon besetzt ist, muss man sich eine andere Nummer wählen und bin dann relativ rasch auf die 96 gekommen und zwar wegen einem Damian Brunner, weil das damals ein Jugendfreund von mir war, mit dem ich zusammen im Kloten im Nachwuchs gespielt habe. Und so ist dann oft 96 geworden und hat immer ein bisschen gewechselt zwischen 23 und 96.
Damian Brunner, der immer noch aktiv ist, der immer noch weiß, wo die Hütte steht, dieses Jahr nur 6 Spiele absolviert. Aber wenn man sich diese Karriere zu Gemüte führt, und ich habe selber lange in der Schweiz auch beruflich tätig sein dürfen, fast 300 Tore in seiner National League Karriere. Was ist das für ein Typ, dieser Damian Brunner?
Ja, das Witzige ist, er ist halber Österreicher. Also von dem her ein extrem sympathischer Typ.
Das heißt, wir hätten ihn haben können fürs
Nationalteam.
So, ja. So wie uns Jonas Taibel weggenommen worden ist von den Schweizern.
Ja, genau, so ist es. Ah, da waren die Schweizer leider ein bisschen schneller. Er war einfach, ich bin nach Kloten gekommen mit 14, 15 Jahren. Und wir waren gleich so eine Clique. Da war eben er und sein Bruder auch dabei. Und sind extrem gute Freunde geworden. Er hat dann in Lugano auch nochmal mit meinem Bruder gespielt, hat sich der Kreis nochmal geschlossen und ich glaube, er war oft bei uns daheim essen, weil die österreichische Küche ihm sehr geschmeckt hat und na, muss sagen, absoluter Klasse-Typ, hat da super Karriere gemacht, NHL gespielt, also alles, was man sich vorstellen kann und war trotzdem immer ein feiner Kerl.
Die dritte Frage, die vom User dahergekommen ist, der Martin Ulmer als Lieblingsspieler bezeichnet, ist nämlich, und da könnte Damian Brunner eine zulässige Antwort sein. Wer war der beste Mitspieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast?
Ich müsste sagen Raphael Herberger, oder?
Eigentlich schon, ja.
Habe aber schon mit Besseren gespielt, muss ich sagen. Sorry, Herbi.
Okay.
Damian Brunner war sicher auch einer von den Spielern. Aber wenn man schon in Erinnerung geblieben ist, das war der Patrick Hornqvist, damals in meiner kurzen Zeit in Martigny. Der hat mich extrem beeindruckt.
Stanley Cup-Sieger mit den Penguins, dann nochmal einen Finals-Run hingelegt oder tiefe Playoff-Runs mit den Panthers.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, der hat mich auch menschlich, der war menschlich so ein feiner Kerl. Der ist gekommen ohne Star-Allüren. Ich habe damals das Glück gehabt, dass ich im ersten Powerplay war und da an der Half-Wall gespielt habe. Und dann ist ihm er gekommen und der Kelly ist noch gekommen von den Boston Bruins. Und dann sind wir halt hin mit der Tafel und dann habe ich ihnen halt die Tafel gegeben und gesagt, jeder soll auf seinem, wo er spielen will. Und habe halt den Hornqvist auf die Halfball zeichnet und dann hat er gesagt, nein, er steht vor dem Tor. Und das hat mich schon beeindruckt, weil ich mir denke, der kommt da in die zweite Schweizer Liga, der ist der ein absoluter Weltstar und der könnte da das ganze Spiel machen, wenn er will und ist einfach da der Chef und er hat es trotzdem nicht gemacht.
Das hat er mich bis zum Ende auch durchexerziert und ich möchte nicht wissen, wie viele 1000 Crosschecks, die er in seiner Karriere oder seine Hüften in der Karriere irgendwie einstecken mussten mit der Arbeit, die er vorm Tor gemacht hat.
Ja, das war Wahnsinn und an der Stelle, vielleicht hört er zu und es wird durch Google Translate irgendwas übersetzt.
Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, aber sie ist
extrem vorhanden. Ich möchte mich bei ihm bedanken, weil ich glaube, durch ihn habe ich ein paar Assists mehr gekriegt. Habe einfach den Pass im Verteidiger aufgespielt, der hat aufs Tor geschossen und der hat jede Scheibe abgefälscht. Also danke, Patrick Hornqvist.
Wenn es heißt, der beste Spieler, mit dem du je zusammengespielt hast, würdest du vielleicht gerne auch trennen, und es kann auf beides Patrick Hornqvist die Antwort sein, spielerisch und charakterlich. War er der beste Spieler oder war er der beste Charakter? Oder war er?
Er war der beste Spieler, er war ein feiner Charakter. Natürlich habe ich ihn zu wenig lang gekannt. Aber wenn es um Spieler geht mit richtig gutem Charakter, muss ich trotzdem einen Raphael Herberger nochmal ins Boot holen, weil das einfach ein Wahnsinnstyp ist, kindheitsfreiend. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge und ist einfach ein geiler Typ, der Herbi.
Und es ist auch extrem schön zu sehen, dass Klagenfurt ihn ein weiteres Jahr an sich gebunden hat. Das ist eine große, große Karriere. Auch da sind wir bei einer unterschätzten Karriere, weil wer sich als Österreicher so lange auch in der Schweiz festspielt, auch er lange bei Lugano gewesen, auch bei Biel, lange bei Salzburg, seine Karriere über eigentlich nur bei Top-Organisationen gespielt und mit glaube 35 ist er jetzt, immer noch deutlich besser als so viele andere auf seiner Position. Das ist schon aller Ehren wert und der feine Charakter stimmt mir da absolut zu. Wir kommen zu der nächsten Frage und Die ist relativ spannend, weil sie sich der aktuellen Situation in Vorarlberg widmet. Da fragt jemand, ich würde von Martin Ulmer gerne hören, wie er die aktuelle Situation im Vorarlberger Eishockey sieht, sowohl im Nachwuchs als auch bei den Kampfmannschaften. Okay. Und da muss man jetzt
die Rückfahrt da, ne?
Vorausschicken. Mach du.
Ja, einmal.
Was? Wir sind nämlich gerade an der Mautstation für alle Hörerinnen und Hörer und okay. Multitasken danke. Ist nicht ganz so einfach. Übrigens, Mautstellenmitarbeiterinnen und Mautstellenmitarbeiter, die nötigen mir immer wieder extremen Respekt ab, weil 8 Stunden lang 7 Euro bitte oder 11 Euro bitte oder 13,50 Euro oder was auch immer, das durchdrucken, aller Ehren wert. Und das dann irgendwie meistens von irgendwelchen frustrierten Autofahrern und Autofahrerinnen dann das Geld nehmen. Ja, gibt wahrscheinlich angenehmere Jobs, deswegen ganz viel Respekt für Mautstellenmitarbeiterinnen und Mautstellenmitarbeiter. Aktuelle Situation im Vorarlberger Eishockey. Nachwuchs- und Kampfmannschaften. Kampfmannschaften gibt es im Profibereich oder Halbprofibereich aktuell deren 2. Es gibt die Pioneers Vorarlberg, es gibt in der Alpshockey League den EC Bregenzer Wald. Leider Gottes hat sich der EC Lustenau dazu entschlossen, in die 3. Leistungsstufe, in die ÖEL zurückzugehen. Dort finden sich mit dem Dornbirn Eishockey Club und dem SC Samina Hohenems noch 2 weitere Clubs. Und dann war es das eigentlich, was das Senioren-Eishockey anbelangt. Im Nachwuchs ist es ein klein wenig komplizierter. Es gibt ein Leistungszentrum, das von Feldkirch betrieben wird. Und die anderen Organisationen, nämlich Dornbirn, Lustenau und Hohenems, haben sich zusammengetan, um im Rheintal Nachwuchs-Eishockey anzubieten. Das mal der Status quo. Wie beurteilst du das, was sich die letzten Jahre ereignet hat, was alles zu diesem Status quo geführt hat?
Ich muss sagen, vor allem das, was sich jetzt im Nachwuchs tut, das finde ich ein absolut richtiger Weg. Wie du schon gesagt hast, gibt es jetzt die Spielgemeinschaft mit Hohenems, Dornbirn, Lustenau und Rheintal, die in der Schweiz mitspielt.
Genau, der SC Rheintal. Der
SC Rheintal, die in der Schweiz mitspielt und eben das Nachwuchsleistungszentrum für die Pioneers, die österreichweit mitspielen. Also gibt es, glaube ich, genügend Möglichkeiten für Kinder in ihrer jeweiligen Stufe zum Spielen. Also dass auch viele Kinder zum Spielen kommen. Ich habe gerade heute in der Früh mit dem Bruder telefoniert, der hat bei seiner U13 53 Kinder. Also echt Hut ab, viele Kinder, viele Spiele. Ich glaube, im Nachwuchs ist einiges möglich. Also die Eishockey-Begeisterung in Vorarlberg ist nach wie vor da. Jetzt gehört es nur gescheit gemacht von meinem Bruder und die anderen Involvierten.
Diese Person, die die Fragen geschickt hat, hat auch gleich wieder ein ganzes Fragenset dann auch geliefert und dürfte sich sehr, sehr gut auskennen, was das Vorarlberger Eishockey anbelangt und möglicherweise auch involviert sein, weil da die Fragen schon darauf hindeuten, dass sich jemand sehr intensiv mit der Materie beschäftigt. Die Person führt nämlich weiter aus. Sein Bruder Stefan ist ja bei den Bulldogs, Klammer Rheintal Future, sehr engagiert. Auf der anderen Seite das Leistungszentrum von Pioneers und Bregenzer Wald. Was siehst du als den richtigen Weg? Richtig in Anführungszeichen.
Ja, richtiger Weg ist immer schwierig. Ich glaube, es sind da zwei verschiedene Ansätze. Der Bruder und die Spielgemeinschaft Rheintal, die spielen in der Schweiz mit. Das heißt, er spielt mit seiner U13 in der höchsten Schweizer Liga.
Gegen mutmaßlich die beste Competition oder mit die beste Competition, die es am europäischen Kontinent gibt.
Genau, gegen mit die besten Spieler, mit die besten Schweizer. Also ich spiele gegen ZSC Lions, HC Davos und so weiter. Und Bojana ist halt die weiteste Autofahrt, 2,5 Stunden nach Bellinzona. Und sonst bewegen sie sich eigentlich im Zürcher Raum und fahren meistens 1 Stunde, wenn sie auswärts spielen. Sind aber schon ab U13 da dabei. Haben aber natürlich da einen ADS nach der U13, gehen einer der besten Spieler weg. Die gehen nach Kloten, die gehen nach Davos, die gehen nach Salzburg, die gehen zum KC. Das Nachwuchsleistungszentrum oder das Leistungszentrum für die Pioneers hat ja dieser mitgespielt bei der U17-Meisterschaft, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die spielen dann österreichweit. Ist sicher auch ein gutes Konzept. Haben sie erst angefangen. Muss sicher noch einige Arbeit reingesteckt werden. Ich bin halt ein bisschen biased, wie man sagt. Erstens mal macht mein Bruder das bei Rheintal und zweitens mal bin ich halt ein absoluter Schweizer Fan und darum, wenn Kinder 1 Stunde fahren und dann gegen ZSC Lions spielen können, dann würde ich das halt, wenn ihr Kind hätte in Vorarlberg, wo Eis gespielt, auch so machen, dass ich den dahin schicke, wo sie gegen ZSC Lions spielen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Jetzt ist hinlänglich bekannt, dass dein Lebensmittelpunkt eben nicht in Vorarlberg ist, sondern ein klein wenig weiter weg davon. Aber wenn du dort Nachwuchs zum Eishockey bringen würdest, dann über den einen Weg. Aber der Fragesteller hat das schon richtig formuliert. Gibt es den richtigen Weg in Anführungszeichen? Ich glaube, das ist tatsächlich sehr viel, was auch lokale Präferenzen anbelangt. Ich glaube, wichtig ist, dass man die Kinder zum Eishockey bringt und dann werden sich die Wege ohnehin daraus ergeben. Was übrigens sehr, sehr cool ist, ist, dass eben dein Bruder sein extrem großes Eishockey-Wissen auch der nächsten Generation weitergibt. Und ist auch spannend, dass Roger Bader schon das eine oder andere Auge auf ihn geworfen hat und auch beim Nationalteam mit dabei hatte. Und das ist ja das Ding, was immer wieder gefordert wird, die klügsten Köpfe des Landes dann auch dorthin, wo man tatsächlich was verändern kann. Und wenn du dann so eine Nationalteam-Nominierung bekommst und in Staffs mitarbeiten kannst, das ist dann schon eine sehr, sehr große Auszeichnung. Und da merkt man dann auch, wo die tatsächlichen Coaching-Talente in diesem Land dann auch sind. Das mal das Nachwuchs-Eishockey. Es gab noch eine Frage und da lese ich erneut vor. Genauso wäre Martin Ulmers Meinung zum aktuellen Zustand bei den Kampfmannschaften interessant. Auf mich wirkt alles äußerst fragil und instabil. Insbesondere im Ober, aber auch Unterland. VEU gegen die Pioneers, Lustenau, die eine neue zweite Liga anstreben, die Wälderhalle. Worin sieht er, also du, das meiste Potenzial?
Boah, ja, ist im Moment ein bisschen eine zerfahrene Situation, glaube ich, im Vorarlberg. Vor allem mit der Alps-Hockey-Liga, die halt immer weniger interessant wird für die Vorarlberger Mannschaften. Man muss da ein bisschen weiter zurückgehen. Ich weiß nicht, warum das in Vorarlberg so ist, aber Derby ist einfach das Größte in Vorarlberg. Und bei die Derbys haben mehr Zuschauer gehabt, als wir jetzt die Pioneers bei den Playoff-Spielen haben in der Eishockey-Liga. Und darum ist es ganz schwierig jetzt mit der Alps-Hockey-Liga, so wie die im Moment ist, wo man die anderen Clubs hintun sollte. Ich glaube, was die Pioneers angeht, probieren sie das Beste aus ihren Ressourcen zum Holen, stehen halt da auch ein bisschen allein da. Ich glaube, dass halt trotzdem noch jeder Verein ein bisschen auf sich schaut und sein eigenes Süppchen kocht, was ja jetzt, glaube ich, zumindest im Nachwuchs nicht so ist, weil sie schon mal einen ersten extrem positiven Schritt sieht.
Aber warum ist das auf der Leistungsstufe Senioren-Eishockey so? Also es wirkt, und muss da vorausschicken, I got no horse in this race. Also ich kenne die handelnden Personen, aber dann eben auch nicht die Geschichten, die da alle vorgefallen sein sollen. Das heißt nur immer wieder, es ist immer wieder Porzellan zerbrochen worden und gibt dann auch irgendwie eine gewisse Ellbogenmentalität. Und du hast ja schon angesprochen, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Warum ist das so?
Ja, eben. Ich glaube, dass das einfach über Jahre entstanden ist, dass vor allem damals in der Nationalliga war jeder Gegner vom anderen und wollte sich jeder irgendwo noch einen Vorteil rausholen und jeder wollte die besten Vorarlberger Spieler bei sich haben und da hat sie sich gegenseitig abgeworben und ich kann mir schon noch vorstellen, dass da halt das eine oder andere nicht so feine Wort gefallen ist damals, wo das Ganze war.
Das ist ja das Bekannte, die handelnden Personen sind zum größten Teil noch immer dieselben.
Das ist es ja. Vielleicht würde mal ein frischer Wind gut tun.
Wir legen dieses Thema mal zur Seite. Wahrscheinlich kann man sich da nur die Finger verbrennen. Das Gute ist oder das Allerbeste ist, es gibt extremes Potenzial in Vorarlberg. Und wenn dann vielleicht wirklich diese heißen Eisen alle mal angegangen werden und diese Wälderhalle vielleicht dann wirklich mal gebaut wird und die EC Bregenzer Wald auch wirklich dort eine Heimat hat, wo auch der Name und das Selbstverständnis und die Mentalität daheim ist, das wäre schon extrem cool. Und wenn man dann irgendwie aber trotzdem so Leuchtturmprojekte forciert, wie weiterhin die Rheintal-Future-Kooperation, wie das Leistungszentrum und dann vielleicht auch wieder mehr Vorarlberger Seen, hoppla, der Sprung via Alps-Hockey League in die Eishockey League oder dergleichen, ist tatsächlich möglich. Das war vor einer Woche extrem spannend zu hören bei Dylan Stanley, der gemeint hat, ja, schau mal zurück, vor einem Jahrzehnt, eineinhalb Jahrzehnten, die ganzen guten Vorarlberger haben tatsächlich auch hier gespielt. Das waren die Ganals, das waren die Herburgers, das waren die Voges dieser Welt und dieses Gefühl hat man mittlerweile nicht mehr durchgehend. Deswegen schieben wir mal zur Seite in der Hoffnung, dass die klugen Köpfe in Vorarlberg in den nächsten Jahren noch besser zueinander finden und kommen zu einem tatsächlich ganz heißen Eisen. Und das Gute bei dir ist, du hängst in keiner Vereinsstruktur mit drinnen, du bist bei keiner Spielerberateragentur noch nicht oder dergleichen, kannst tatsächlich relativ frei Schnauze reden über eines der Themen, das in Österreich, egal in welcher Sparte, eigentlich ausgespart wird. Verdienst, Einkommen, wer wie viel verdient, weil es natürlich auch eine extreme Neidgesellschaft ist. Aber die Frage kommt immer wieder und ist auch stellvertretend von einem User gekommen, der schreibt, meine Frage wäre, was verdient ein Eishockeyspieler in Österreich? Niemand weiß es so richtig, es wird viel gemutmaßt. Werden Eishockeyspieler in Österreich wirklich abgemeldet über den Sommer? Loaded question. Wie sehr magst du in die Tiefe gehen?
Sehr loaded question. Ja, wir hätten ein paar Details dazu schreiben müssen. Was in Österreich ganz wichtig ist, ist, über welchen Verein wir da sprechen. Ich glaube, da gibt es extrem große Unterschiede. Also, wenn man da Salzburg, Klagenfurt, mittlerweile auch Graz dazu nimmt, früher war es Linz, die halt schon extrem gut gezahlt haben. Und dann hast du halt auch Vereine drin wie Pioneers, Innsbruck, aber auch früher teilweise Wien, die immer sehr sparsam umgegangen sind, bei den österreichischen Gehältern vor allem. Ja, da sind halt extreme Unterschiede drin. Von bis, ich finde, die jungen Spieler werden viel zu schlecht zahlt. Auf jeden Fall gibt viele Spieler, mit denen er auch noch zusammengespielt hat. Ich glaube, wenn die irgendwo Maurer oder sowas gemacht hätten, hätten sie mehr Geld verdient als wie im Eishockey. Und da sieht man einfach, was für eine Leidenschaft einfach die Jungs auch gehabt haben und was für eine Top-Einstellung die gehabt haben, dass sie da trotzdem dran geblieben sind und 12 Monate den Körper geschunden haben, dass sie Eishockey-Profis sein können, obwohl sie dann eigentlich völlig unterbezahlte Eishockey-Profis waren.
Formulieren wir es mal so, ist innerhalb des Lockerrooms in einer Mannschaft, in einer Liga, jedem so ungefähr klar, was jemand verdient?
Ja, auf jeden Fall. Also egal, wo ich gespielt habe, es hat immer ungefähr jeder gewusst, was jeder verdient hat. Man hat erstens mal ein bisschen untereinander geredet, vor allem mit denen, wo man sich besser verstanden hat sowieso. Und muss sich dann relativ schnell einmal drauf kommen, wer was hat. Und muss ich nochmal einen Dank sagen an meinem Agenten, der immer einen super Job gemacht hat. das war es mir eigentlich schon ein bisschen. Und ja, mir haben die jungen Spieler oft leid getan, weil man dann gehört hat, mit was die abgespeist worden sind. Es war wirklich teilweise sehr, sehr wenig.
Und das ist auch die Geschichte. Und deswegen bin ich absoluter Proponent dafür, dass Spieler bei Verhandlungen natürlich versuchen, so viel wie möglich für sich rauszuholen. Denn, keine Ahnung, bis zu 70 Mal im Jahr die Knochen hinzuhalten für Gehälter, die jetzt nicht üppig sind und nur die allerwenigsten tatsächlich auch aus einer Karriere rausgehen lassen, mit der sie dann oder nach der sie dann potenziell nicht mehr allzu viel arbeiten müssten. Spottet eigentlich jeder Beschreibung, wenn man den Aufwand dahinter sieht. Sommertraining, das von dir verlangt wird, Trainingcamp, die vielen Vorbereitungsspiele, die vielen Pflichtspiele dann während der Saison mit natürlich hoffentlich einem langen Playoff-Run und dann eben auch, und das war die Frage, abgemeldet werden. Also es ist hinlänglich bekannt, dass es nur ein paar Vereine gibt, die tatsächlich 12-Monats-Verträge auch austeilen. Wie ist es dann, und du kennst das Gefühl auch, eben nicht im Besitz eines 12-Monats-Vertrags zu sein? Was ist da das Prozedere?
Ja, das Prozedere ist eigentlich, dass man nach dem letzten Spiel sofort abgemolden wird und ab dem Zeitpunkt muss man zum AMS gehen und schauen, dass man sich dort anmeldet. Ja, also wie du gesagt hast.
Ja, ein völliger Wahnsinn.
Ja, und in der Schweiz gibt's halt sowas nicht. Und ich finde halt schon, dass aber bitte nicht zu Lasten der Gehälter, dass es einfach auf 12 Monate aufteilt wird, sondern dass einfach die jetzt 8 Monate den Monatslohn haben, das auf 12 Monate bitte kriegen.
Lass uns über Gehälter sprechen und zumindest mal über grobe Einordnungen, weil es ja natürlich auch Unterschiede gibt zwischen Österreichern und dann logischerweise auch wieder, was den Sachbezug anbelangt. Das ist auch eine wichtige Komponente bei den Vereinen, was Legionäre anbelangt und was dann vielleicht auch Topverdiener anbelangt. Und ich möchte mal mit den Topverdienern beginnen. Vor gut 1,5 Jahrzehnten, es war so eine Zeit, wo immer wieder kolportiert worden ist, dass es Spieler gibt, die sechsstellige Summen verdienen. Und jetzt muss man dazu sagen, innerhalb der Szene wird immer nur von den Nettogehältern gesprochen. Also das, was wir jetzt auch anführen, das sind die Summen, die ein Spieler dann auch wirklich bekommt. Und in Österreich gab es kolportiert eine Handvoll Spieler, die ein sechsstelliges Euro-Salär bekommen haben. Wie viele von diesen Spielern, glaubst du, gibt es nach wie vor? Oder wäre deine Schätzung?
Oh, schwierige Schätzung. Ich würde sagen, vielleicht immer noch fünf. Fünf hätte ich gesagt, ja. Mit Salzburg, Graz, Klagenfurt.
Und das ist aber die absolute...
Fünf Österreicher. Also Ausländer ist dann wieder ein anderes Thema. Da könnte man schon noch vorstellen, dann kommen sicher noch einige dazu.
Das ist aber die absolute Elite und langjährige Beobachterinnen und Beobachter der Szene können sich wahrscheinlich auch ganz gut vorstellen, welche Spieler das in etwa sein werden. Wo muss man einen durchschnittlichen Österreicher, es soll jetzt kein Rollenspieler sein, sondern jemand, der durchaus auch scoren kann, der variabel einsetzbar ist, der viele Spiele absolviert, wo muss man einen durchschnittlichen Österreicher auf der Gehaltsskala in etwa verorten? Was ist auch fair?
Ja, ich würde schon sagen, der durchschnittliche Österreicher bei den meisten Teams hat zwischen 40.000 und 50.000. Würde ich jetzt sagen. Gibt ein paar Teams, die weniger zahlen. Und eben, wie gesagt, ein paar Teams, wo auch für durchschnittliche Spieler mehr zahlen. Und so muss man sich das Ganze ein bisschen vorstellen.
Das heißt, 40 bis 50 für die Österreicher, da kann man sich dann auch anhand des Kaderblatts schon mal in etwa ausrechnen, wo da die Gehaltskosten, nur die Gehaltskosten bei den Vereinen hingehen, die ja dann immer sehr knapp kalkulieren. Und das wird dann logischerweise mit Legionären angereichert. Und auch da gibt's riesige Unterschiede. Deswegen ist es so schwierig, von einem Top-Legionär zu sprechen, vielleicht von einem neuen Legionär, versuchen das trotzdem einzuordnen. Gerade wenn man jetzt irgendwie Vereine sieht, und doch, da kann man durchaus von Innsbruck und Feldkirch sprechen, die jedes Jahr aufs Neue sehr viel frisches nordamerikanisches Talent in die Liga holen, meistens aus Ligen wie der East Coast Hockey League, manchmal sogar schon aus der American Hockey League, aber hauptsächlich die East Coast Hockey League. Wenn so einer mit Mitte 20, die Pioneers hatten einen, der direkt vom College gekommen ist vergangenes Jahr, mit Mitte 20 erstmals nach Europa kommt, was sind das für Beträge, um die so eine Person, so ein Spieler dann in etwa spielt?
Ja, variiert natürlich auch ein bisschen, aber zwischen 25.000 und 35.000 Euro kostet so ein Spieler. Dann hat er natürlich noch die Flüge dabei, Auto und Wohnung, was halt einige österreichische Spieler auch nicht haben. Und so kommt er eigentlich um den Daumen rum, kostet er so viel wie wahrscheinlich ein durchschnittlicher Österreicher.
Und die Geschichte ist dann auch die, und das sieht man dann auch immer wieder, gerade in der Winter Day Ice Hockey League, die sich schon auch als Stepstone-Liga sieht, wenn du hier landest und wenn du hier gut performst, dann bist du sehr schnell dann auch unterwegs in Richtung höhere Gefilde, wenn du den Schritt dann in eine höhere Liga machst. Und sagen wir vielleicht Deutschland und vielleicht auch die Schweiz, wie sehr kann das steigen? Also nehmen wir an, du machst das wie Beispiel Steven Aury, der, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, den Fake wahrscheinlich noch nicht sich absichern konnte bis zum Lebensende. Der hat dann relativ rasch in der Schweiz einen Arbeitgeber gefunden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein besseres Salär zahlen kann. Wofür, und es kommt in die Swiss League gegangen,
ja.
Wofür, glaubst du, wird ein Steven Aury jetzt spielen?
110.000 bis 130.000.
Also eine Verdrei- bis Vierfachung.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Also das Gehalt.
Die Top-Ausländer in der Swiss League, die waren meistens zwischen 100.000 und die, wo unbedingt aufsteigen wollten, 180, 190. Vielleicht mal einen richtig guten, der wo eine richtige Karriere schon gehabt hat, vielleicht 200.000. Netto.
Und jetzt haben wir, und die Vergleichbarkeit ist auch extrem gut gegeben, weil Euro und Franken de facto auf 1:1 Kurs sind. Jetzt haben wir die Top-Österreicher, wir haben den durchschnittlichen Österreicher, wir haben einen Legionär, der vielleicht das erste Europajahr absolviert. Und dann haben wir, ich nenne es einfach mal, gestandene Legionäre, die schon mehrere Jahre Europaerfahrung haben, die es auch in jedem Team gibt, die ihre dritte, vierte, manchmal auch fünfte Saison hier schon absolvieren. Wo sind die anzusiedeln? Das ist eine große Gemengelage.
Große Gemengelage.
Das weiß ich schon, aber Mama.
Zwischen 50 und 80, je nachdem, was für ein Spieler wahrscheinlich.
Okay.
Ja.
Magst bei manchen Spielern schätzen, soll er einfach mal welche hinwerfen und du sagst, was die in etwa bekommen könnt?
Ja, fast machen wir das so. Nein, morgen werden wir alle anrufen, was ist mit dir? Ich verdiene nicht so viel.
Okay, das ist wahrscheinlich gemeint. Aber nein. Die Übung heben wir uns für ein anderes Mal auf. Aber ich glaube, diese Rahmen, die du jetzt eingezogen hast, 25 bis 35 für einen Neolegionär, 30 bis 40 für einen durchschnittlichen Österreicher, 50 bis 80 für einen quote-unquote gestandenen Legionär und dann eine Handvoll Spieler aus Österreich, die ein sechsstelliges Gehalt haben und dann noch mal vielleicht so viele Importspieler dazu. Wie ist dieses Gehaltsgefüge in der Schweiz? Jetzt haben wir in der Swiss League angesprochen, gute Imports können da mit einer sechsstelligen Frankensumme rechnen. Was sind vertretbare Summen oder Summen, die gute Schweizer Spieler in der Swiss League und dann aber auch in der National League bekommen? Also auch da ist der Unterschied ja signifikant.
Ja, extrem signifikant. Eben in der Swiss League für die Top-Schweizer Spieler ist der Betrag auch sechsstellig. Und in der National League, da geht es bei den Top-Spielern bei einer 500.000 circa erst los. Ja. Und da gibt es halt Spieler, die wirklich ebenso wie Brunner, André Ghetto und ja, so.
Ich wollte gerade sagen, André Ghetto wird wahrscheinlich...
Die gehen eher Richtung 1 Million. Und das sind halt dann schon extreme Summen und völlig verdient. Sie haben einen super Fernsehvertrag abgeschlossen damals mit MySports und ab dem Zeitpunkt sind die Gehälter halt extrem gestiegen.
Nur zum Vergleich oder zur Einordnung. MySports hat im Jahr 2017, 18, dass man sich die Rechte geholt hat, kolportierte 35 Millionen Franken pro Jahr bezahlt für die Fernsehrechte in der Schweizer National League. Die waren damals bei weitem noch nicht so exklusiv, wie das aktuell der Fall ist. Mittlerweile laufen alle Spiele, mit Ausnahme von ein paar Free-TV-Spielen. Und dort kooperiert man mit TV24, wenn ich nicht ganz falsch gewickelt bin, bei MySports. Früher gab es tatsächlich noch dieses Übertragungsrecht vom Schweizer Fernsehen, was Highlight-Rechte anbelangt, also vom öffentlich-rechtlichen Highlight-Rechte einerseits und dann aber auch Übertragungen in den Playoffs. Und da waren 35 Millionen Franken schon eine absolute Ausmarke, vor allem wenn man es mit Beträgen vergleicht, die hierzulande in der Winter Ice Hockey League die Teams aus TV-Erlösen bekommen. Das ist tatsächlich ein Unterschied, den würde ich wahnsinnig gerne Klavier spielen können. Ich glaube, dann wäre ein Maestro. Geld, ganz eine diffizile Angelegenheit, aber für viele da draußen, glaube ich jetzt mal...
Du schwitzt schon.
Okay. Ja, das hast du wirklich Schiss gehabt, dass du dir jetzt an Pranger stellst und du dann irgendwie sagen musst, wie viel der und der, glaubst du, verdient. Ich glaube, ganz okay, mal eine Nachvollziehbarkeit zu kreieren, was in etwa die Rahmenbedingungen anbelangt, weil du deinen Agenten auch gelobt hast und weil vor ein bisschen mehr als einem Jahr Bernd Brückler an dieser Stelle zu Gast war und der ja einer derjenigen ist, der dieses Agentenbusiness, das nicht verkrustet war in Österreich, aber das sich historisch die letzten Jahrzehnte halt nur einige wenige aufgeteilt haben und der da schon sehr schnell auch einen kecklichen Marktanteil sich rausholen konnte. Wie hat sich das Agentenbusiness, das Spielerberaterbusiness aus Spielersicht, aus deiner Sicht die letzten Jahre verändert?
Ja, wie du sagst, Österreich war halt immer ein sehr überschaubarer Markt. Da hat es immer einen Piloni Kasper gegeben und einen Kreinz und einen Zian. Das waren eigentlich die einzigen zwei. Und wenn du in Österreich gespielt hast, hast du halt einen für dich gehabt. Und ist gut, dass sich ein bisschen was tut. Ich glaube, der Bernd, habe ihn selber ein paar Mal in Innsbruck getroffen, ein paar Mal mit ihm unterhalten. Ich glaube, er macht einen extrem guten Job, setzt sich auch extrem für Spieler ein, wo vielleicht noch ganz am Anfang für ihre Karriere sind oder wo eigentlich wenig verdienen, wo er eigentlich hätte er gar nichts davor, weil, weiß nicht, früher war es mal so, glaube, wenn man unter 10.000 Euro verdient, hat man dem Agenten nichts abgeben müssen und wenn das immer noch der Fall ist, dann hat er einigen Spielern geholfen, für die er es eigentlich gratis gemacht hat. Und finde ich super, dass er das macht und ist sicher gut, dass es auch mehrere Optionen für die Spieler gibt, obwohl ich sagen muss, wenn man wenn man sich einmal einen Agenten eigentlich gesucht hat, dann wechselt man eigentlich nicht.
Was du jetzt noch spannend oder spannenderweise angesprochen ist, dass es Spieler gibt, die unter 10.000 Euro verdienen. Die leisten genau dasselbe wie viele anderen auch. Das sind dann natürlich jetzt nicht die großen First-Line-Scorer, das ist schon auch klar. Aber nur für Menschen da draußen, ja, es gibt Spieler in dieser Liga, die um einen derartigen Betrag spielen. Wenn man sich das mal auf die 12 Monate dann auch entsprechend hochrechnet, was da dann letztlich überbleibt für die Hunderten und Aberhunderten an Stunden im Spiel, im Bus, im Training, in der Kraftkammer, in der Vorbereitung. Wie viele Spieler dieser Art gibt es tatsächlich?
Boah, das ist jetzt wieder eine andere schwierige Frage, aber ich glaube, sicher einige und das eigentlich wahrscheinlich mit ein paar Ausnahmen für die Top-Teams in jedem Verein und man muss sich vorstellen, nur weil sie weniger verdienen, dürfen sie nicht einfach das Montagtraining und das Mittwochtraining auslassen, sondern die müssen genau gleich oft da sein wie alle anderen. Und darum habe ich schon letztes Mal gesagt, also Hut ab vor die Spieler, die lieben den Eishockey-Sport so sehr, weil sonst anders kann man das eigentlich nicht machen. Und die wollen das unbedingt schaffen, dass sie vielleicht einmal in eine andere Gehaltsklasse kommen. Obwohl ich halt finde, dass von Haus aus die Gehaltsklasse gar nicht geben dürfte.
Wie machen wir den Fragen oder dem Fragereigen der Userschaft weiter? Eine kam daher, die da lautete, warum er seine Karriere als Vorarlberger in Tirol beendet hat und nicht im Trikot bei den Pioneers.
Ja, das ist ein bisschen eine geografische Geschichte. Ich wohne außerhalb von Salzburg mit der Familie zusammen und die Kinder gehen dort zur Schule und wo ich in Villach gespielt habe, in Innsbruck gespielt habe, da bin ich nach die Spiele oder nach die Trainings, wenn es die Zeit erlaubt hat, oft heimgefahren. Und Vorarlberg, das waren einfach nochmal 2 extra Stunden und das ist einfach nicht drin gelingen.
Glaube es mir, als jemand, der in den Playoffs in einer Woche auch gut und gerne mal mehr als 24 Stunden im Zug sitzt und dann denkst du, warte mal, ich habe die Woche einfach einen kompletten Tag im Zug verbracht. Kann ich das sehr wohl nachvollziehen. Vor allem, wenn du dann eben in Innsbruck bist und Innsbruck-Salzburg ist auch okay, Distanz mit den 2 Stunden, würde sich die Reisezeit one way einfach verdoppeln. Und dementsprechend kann ich das sehr gut nachvollziehen, aber es ist schon schön daheim. Also jedes Mal, wenn ich wieder in Vorarlberg sein darf, denke ich mir, ja, alles richtig mal. Top-Bundesland.
Vollschirmländle.
Ja, haben wir so gesehen. Ja. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ja, hier unterhalten sich 2 Vorarlberger, die sich aber ganz gut der Hochsprache annähern können. Eine witzige Frage, vielleicht auch spannend für Hörerinnen und Hörer, die erst die letzten Monate hinzugekommen sind. Das Schöne ist, Winter Day Hockey O'Clock wächst weiterhin prächtig. Wir sind auch dank Raphael Rotter und dem Special, das sehr, sehr gut angenommen worden ist, über die 40.000 Abonnentinnen und Abonnenten geklettert. Also 40.000 Menschengeräte, Subscriptions, die immer hochploppen, wenn es eine neue Folge gibt. Das ist extrem erklecklich und auch viele tausend Menschen, die das tatsächlich regelmäßig hören. Deswegen vielleicht an der Stelle auch mal großes, großes Dankeschön. Erst die Frage und dann vielleicht der Hintergrund. Schreibt eine Person auf meine Frage, ob es Fragen gibt. Klar doch, wie war das nochmal mit dem Harndrang auf der Bank?
Das ist eine extrem gute Frage. Ja. Hat es der Raffi noch nicht
hat er erzählt.
Er hat es so gut beantwortet, wie er noch kennen hat. War natürlich extrem falscher Zeitpunkt zum aufs Klo gehen. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo mir das passiert ist, bin ich vor jedem Drittel immer noch aufs Klo gegangen, dass ja nichts passieren kann. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist die Mama schuld, die hat immer gesagt, viel trinken, Bulli.
Für all diejenigen, die vielleicht auch die Serie über Raphael Rotter noch nicht gehört haben, sie nennt sich Let's Talk About Six. Und in 6 Teilen haben wir da die legendäre große Karriere des Raphael Rotter Revue passieren lassen dürfen. Und in einem Teil davon erzählt, wie du in Säckisch Fair war, auf der Bank es eben nicht mehr ausgehalten hattest und dann in irgendeine Tonne reinludeln musstest. Ich meine, was sein muss, muss sein. Dann noch zu in Säckisch Fair war in einer Halle, wo es wenn es sich nicht auffällt, ja. Aber eine Halle, die vor wahrscheinlich 15 Jahren schon genau gleich ausgesehen hat, wie dann auch am Ende. Das bringt mich aber zu einer anderen Frage. Und das ist mir mal beim Gang durch einen NFL-Locker-Room von einem Ex-NFL-Spieler vor Augen geführt worden. Und Gott sei Dank nicht in die Nase. Der gemeint, du würdest nicht meinen, was vor einer NFL-Partie auf den Kabinentoiletten abgeht und wie viel Menschen wirklich auch nochmal den nervösen Darm entleeren. Jetzt haben wir über das kleine Geschäft gesprochen, das kann auf der Bank erledigt werden. Was passiert, wenn man noch dazu in so einer Sportart, wo man so viel Ausrüstung trägt wie im Eishockey, dann nochmal groß muss? Ist der nervöse Darm vor einem Spiel auch so verbreitet wie beispielsweise in der NFL oder geht es verhältnismäßig ruhig zu in den Kabinenklos? Das ist sehr, sehr indiskret.
Große Bitte an die Liga, es braucht dringend mehr Klos in die Kabinen, weil meistens gibt es nur ein oder zwei und die sind durchgehend besetzt.
Durchgehend?
Durchgehend. Ist die Frage beantwortet, oder?
Okay, damit ist die Frage beantwortet. Nächste Frage der Hörerinnen und Hörerschaft. Gerade im Nachwuchs braucht es sehr gute Trainer. Sieht Martin Ulmer dies auch so und würde einen Job als Trainer annehmen? Das hast du schon gesagt und auch beantwortet. Aber dieses, ich will es jetzt nicht Lippenbekenntnis schimpfen, aber du hörst immer und überall, die besten Trainer müssen im Nachwuchs arbeiten und dann schaust du in manche Organisationen und denkst, das sind aber nicht die besten Trainer, die im Nachwuchs arbeiten. Ist es so? Muss der beste Trainer tatsächlich im Nachwuchs sein?
Ja, aus meiner Sicht schon. Es müssen auf jeden Fall extrem kompetente Trainer im Nachwuchs sein. Ich glaube, viele Trainer, wo ich gesehen habe in der Eishockey League, wären eh nichts für einen Nachwuchs. Ich glaube, wir haben einige Trainer gehabt, die hätte keine Kinder gewünscht, dass sie mit Kindern arbeiten und hätte auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie ihnen viel beibringen können. Aber auf jeden Fall gehören gute Trainer in Nachwuchs. Und ich finde aber, dass in Österreich sich im Moment ein bisschen was tut. Ich glaube, mit dem Harry Lange, mit Phil Lukas, Bewal, Rotter, es gibt genug Beispiele, dass mittlerweile, es hat zwar lang gedauert, aber in Österreich auch österreichische Trainer akzeptiert werden. Und ich glaube, da sind wir auf einem richtigen Weg. Trotzdem geht natürlich immer mehr. Also
verfolgst du das, was sich im Nachwuchstrainerbereich tut? Also wir klammern jetzt mal deinen Bruder aus. Hab das große Vergnügen, immer wieder mit Markus Peintner sprechen zu dürfen, der mir dann irgendwie auch extrem viel von seiner Arbeit dann mit den Kindern jetzt in Klagenfurt erzählt. Gibt es da irgendwelche Trainer? Gibt es irgendwelche Leuchtturmprojekte, die dir auffallen, oder ist flächendeckend Nachwuchs, Eishockey und die Trainerschaft verfolgen für dich schlicht und ergreifend nicht möglich?
Ja, für einige Organisationen bin ich einfach ein bisschen zu weit weg, aber ich bin ab und zu in der Akademie drin in Salzburg und Sigi Mani Latusa, ich glaube, das ist ein extrem guter Trainer. Erstens mal glaube ich, dass er ein extrem guter Trainer ist. Er macht allem Nachwuchs was, er kann extrem gut mit Leuten, ist ein extrem sympathischer Typ. Dani Welser das Gleiche, Andi Brucker, also bei Salzburg sind, ich habe halt mehr Salzburg-Bezug, darum kenne ich mich da ein bisschen besser aus. Da sind extrem kompetente Leute am Werk. Aber eben auch jetzt mit dem Vorarlberg, mit dem Bruder und andere Trainer, glaube ich, vor allem in der Kooperation, wo sie jetzt haben, da haben sie jetzt, glaube ich, 3 Profitrainer im Nachwuchs angestellt. Und ich weiß nicht, ob es das in der Zeit vor Dormen jemals schon gegeben hat, dass so viele Profitrainer die Kinder trainieren. Und ich hoffe, dass das weiter wächst und dass sich viele Vereine ein Beispiel nehmen oder das vielleicht auch schon tun, wo ich weniger Einsicht habe. Und hey, man sollte auf den Nachwuchs setzen, oder?
Nächste Frage, die aus der Hörerinnen und Hörerschaft gekommen ist. Auf welchen Moment als Eishockey-Profi bist du am stolzesten?
Ja, da gibt es natürlich einige. Sicher sind die Meistertitel da dabei mit Salzburg. Aber was schon ein extrem cooler Moment war, war eben die Olympia-Qualifikation in Deutschland, wo der Peintner das entscheidende Tor schießt. Das Spiel geht in die Verlängerung.
Schon hängende Köpfe bei den Deutschen.
Ja, alle springen aufs Eis, dabei geht das Spiel noch weiter in die Verlängerung. Und dann schießen die Deutschen, wie es noch sein soll, dann noch das Tor und gewinnen die Partie. Und wieder springen nur mir aufs Eis und jubeln. Also das war einer von den eindrücklichsten und coolsten Momente. Natürlich auch in der National League zum Spielen, also in der Schweiz, war natürlich auch Kindheitstraum. Das war eigentlich mein großer Kindheitstraum. Und das dass ich das geschafft habe, das war schon extrem cool.
Martin Ulmer hat in seiner langen Karriere unter anderem auch bei den Vienna Capitals gespielt. Ich möchte gerne wissen, mit welchen Teamkollegen von damals er noch Kontakt hat.
Oh, leider viel zu wenig. Das ist ein bisschen das im Eishockey.
Es ist aber auch 15 Jahre her.
Es ist 15 Jahre her, ja genau. Na, aber im Eishockey ist generell so, wenn man die Vereine wechselt, dann hat man da wieder seine neue Gruppe, mit denen man mehr zum tun hat. Es bleiben dann am Schluss eigentlich ganz wenig, mit denen man dann intensiv noch weiter Kontakt hat. Philipp Winter kann ich da vielleicht ein bisschen auszunehmen, den habe ich damals, wo ich in Villach gespielt habe, dann öfter gesehen und öfter unterhalten. Aber mit der Zeit verfliegt alles ein bisschen.
Jetzt hast du viele Karrierestationen gehabt, vom Nachwuchs weg, dann wieder zurück nach Österreich, wieder in die Schweiz, dann wieder nach Österreich, viele verschiedene Teams, für die du aufgelaufen bist. Und die Frage stelle ich mir immer dann von Zeit zu Zeit, wie viele Beziehungen, wie viel Aufbau von echten Freundschaften, so viel hin und her und so viel Wechsel auch zulässt. Und jetzt ist jede Karriere anders und es gibt wahrscheinlich Eishockeyspieler, die sagen, ja, ich habe 100 Freunde, die meine besten sind, und dann gibt es vielleicht welche, die sagen, es gibt zwei echte Beziehungen, die ich mit Freunden habe, und der Rest ist halt eher oberflächlich. Wie viel echte Freundschaften hast du im Eishockey?
Ja, eigentlich eben durch das, dass ich viele Vereine gewechselt habe, habe ich eigentlich gute Freundschaften oft aufgebaut in der Situation und dann auch noch vielleicht Jahre danach. Aber es ist teilweise bei mir schon 20 Jahre her, wo ich in der Schweiz war. Und dann schreibt man sich vielleicht mal ab und zu wieder, aber es wird weniger wirklich aus dem Eishockey, außer jetzt Herburger Svete, wo mir jetzt spontan einfallen, mit dir eigentlich regelmäßig Kontakt habe, oder wo ich vielleicht diesen Sommer mal Urlaub nach Kärnten habe, bevor letzter wollte ist, aber das Wetter war nicht daheim, da war der irgendwo im Urlaub. Es ist eigentlich eher wenig.
Es ist aber kein Zufall, dass du als nachweislich guter Typ dann mit zwei anderen nachweislich guten Typen eine enge Freundschaft führst, deswegen
passt ganz gut.
Grüße gehen raus an René Svete und nochmal an Raphael Herburger. Und das bringt uns auch schon auf die Zielgerade. Das war ein kleines Experiment, an dieser Stelle mal wirklich eine Folge nur mit euren Fragen zu füllen. Und die letzte sollte auch diese sein, in der Hoffnung, dass es dann das grande Finale gibt in puncto Humor und vielleicht auch Schmunzeln. In Eishockey-Kabinen, so lautet die Frage, soll ja viel passieren. Was ist der lustigste Kabinenstreich, den du jemals miterlebt hast?
Ja, das stimmt wirklich. Das ist auch die Zeit, wo ich am meisten vermisst, eben in der Kabine, weil eben so viel Sachen in der Kabine passieren. Es sind oft nur kleine Sachen wie einen Becher unter den Helm stellen. Und wenn man dann den Helm abnimmt, dann ist man voller Wasser. Oder unter die Eisen ein bisschen ein durchsichtiges Klebeband hintor, und dann, wenn er das erste Mal aufs Eis geht, dann fällt er um und kennt sich nicht aus und denkt, der Schliff ist kaputt oder keine Ahnung was. Was ich immer gemacht habe, war, ich habe in Salzburg gespielt, und wenn man vielleicht den Parkbereich in Salzburg kennt, da gibt's ja vorne dann die große Schranke, wo man wieder rausfahren muss. Und ich kann mich aber leider nicht mehr erinnern, welcher Spieler es war. Ich glaube, es war der Lehmbacher oder der Fabian Ecker. Nicht, dass da einer schreibt, das war ich gar nicht. Auf jeden Fall.
Bitte gerne melden, wir würden gerne rausfinden.
Bitte gerne melden, wer das war. Auf jeden Fall war der noch unter der Dusche. Dann habe ich mal seinen Autoschlüssel geholt, bin auf dem Parkplatz und habe das Auto vor den Schranken hingestellt. Und der hat dann sicher noch 5 bis 10 Minuten duscht, hat sich gemütlich angezogen, habe einen Schlüssel wieder zugesteckt, dann ist er ausgegangen, dann hat er sein Auto nicht gefunden. Und dann hat halt irgendwie einer so gesagt, hey, was ist da vorne los? Und ja, und dann ist er dann vor zum Schranken gelaufen. Ich glaube, da haben schon 10 bis 15 Autos gewartet. Jeder war brennhors, weil keiner rausfahren hat können. Und er ist dann vorgelaufen und hat sich bei allen entschuldigen müssen. Ist dann ins Auto eingestiegen und ist dann heimgefahren.
Also okay. Also okay, das machen wir selbst Schweine. Es ist wirklich... Okay. Das war das, wo du aktiv geworden bist. Was war das Witzigste, was vielleicht im Nachhinein Witzigste, im Moment sie ja nicht dir widerfahren ist?
Oder das Witzigste, was mir aber, das waren an Weihnachten meistens die ganzen Wichtelgeschichten, wo man sich gegenseitig so Verwaschungsgeschenke und so schenkt. kommt mir jetzt aber da an kein spezielles Mal erinnern, aber da ich extrem viel ausgestellt habe, habe ich meistens auch extrem viel einstecken müssen. Also so viel kann ich schon sagen.
Wir heben uns das fürs nächste Mal auf. Ich genau. Möchte mich bedanken, dass du eine Stunde lang Zeit genommen hast, um auf Hörerinnen und Hörerfragen zu beantworten. Ich glaube, Fortsetzung folgt.
Ja, auf jeden Fall.
Und die nächste Mautstation kommt sogleich und wir beenden das hier an dieser Stelle. Danke, Martin.
Danke.
Win today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit Lippen drin statt nur der Ball.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Leistung, Leistung. Oh, ist gut.